Was knackt ihr, Maden? Erinnert ihr euch an die Zukunft? Macht nichts, ich auch nicht. Doch wie sieht es mit unseren Freunden Mike und Alex aus? Propheten, Besucher, Götter, Pyramiden. Wenn ihr bisher um Erich von Däniken herumgekommen seid, lernt ihr den Schweizer mit die blaue Jacket heute kennen. Passend dazu sprechen die beiden ferner über Weichkäse. Veganer also Ohren zuhalten. Mike wurde medizinisch überwacht und war zu keinem Zeitpunkt einer Gefahr ausgesetzt. Zumal er sich sehr wohl gefühlt haben dürfte, geht es doch um den schönsten Fleck Mitteleuropas, neben Bayern, Thüringen. An diese Gemütlichkeit heran reicht allenfalls ein Lagerfeuer auf Gotland. Ah, Blick auf die Uhr, Erb, genug von mir, es ist soweit.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 41.
Selbst für den geringen Anspruch, den unsere Zuhörer an das haben, was wir für sie produzieren, war das nicht genug. Traurig.
Manchmal reicht es eben nicht. Naja. Ja, hallo Alex.
Ja, mit diesen Worten herzlich willkommen.
Du klingst noch ein bisschen eingerostet stimmlich, oder? Bist du gerade harte Nacht gehabt?
Ja, ich habe heute mit aller Macht bis früh um 4 versucht, das Thüringerreich zu erweitern im 9. Jahrhundert bei Crusader Kings 3. Das war relativ schwierig, weil die Franken mir da immer so einen Strich durch die Rechnung machen wollten. Aber
die haben den Thüringern immer auf die Mütze gegeben, das stimmt.
Aber ich habe mich ganz gut verheiratet. Also so die Burgunder und die Bretagne und Asturien sind so meine Bros und die sind dann immer mit Armeen vorbeigekommen und dann gab es auf die Mütze für die Franken. Also deswegen gehört auch Bamberg zu Thüringen mittlerweile. Ja, und jetzt strecke ich meine Finger nach Halle aus. Muss ja auch was sein.
Ach so.
Ja, das ist ja faszinierend.
Ich dachte, Halle ist schon voll unter deiner Kontrolle. Was ist da eigentlich los? Hast du da die Impfmaßnahmen nicht so richtig im Griff? Der hallensische Impfadel oder der hallische Impfadel, was ist eigentlich der Unterschied zwischen hallensisch und hallisch?
Ich glaube, hallisch wäre, wenn man auf einer Hallig wäre und hallensisch, aber ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob man tatsächlich offiziell hallensisch oder hallisch sagt.
Vielleicht ist das auch so der Unterschied zwischen dort geboren und hinzugezogen oder irgendwie.
Nee, ist es nicht, aber ich finde es interessant, dass wir uns jetzt nach wenigen Sekunden diese Gedanken machen, nachdem du vorhin abgelehnt hast, dass wir eine Sprachfolge machen. Dass du diese Fragen aufwirfst, obwohl du selbst gerade gesagt hast, dass du keinen Bock auf das Thema hast. Das ist ja interessant. Das wollte ich jetzt.
Auf das Thema Sprache, ja, kein Bock auf das Thema Sprache in einem Podcast zu haben, ist ein ganz schön dummes Mindset eigentlich. Wir müssen ja wahrscheinlich schon wieder mit irgendwelchen linguistischen Themen kommen.
Nee, lieber mit Linguini.
Ich habe mich nur gefragt, jedenfalls der hallische Impfadel.
Ich habe eine Antwort für dich. Ich habe jetzt ein paar Sekunden gehabt, darüber nachzudenken, deswegen kann ich jetzt schlagfertig sein. Das ist aufgrund dieses unerwarteten Schneechaos hier in Halle. Ne? Da geht alles drunter und drüber, keine Kontrolle mehr über irgendwas und deswegen können die machen, was sie wollen. Ja?
Ach so, also quasi genauso wie im hallischen Sonnenscheinchaos, wenn die Sonne scheint.
Ja, so oft scheint hier ja nicht die Sonne.
Ja, auf jeden Fall, also fand ich schon irgendwie ein bisschen unglücklich. Ist da nicht auch noch irgendein Bischof auch noch mitgeimpft worden neben dem Oberbürgermeister? Oder?
In Halle?
War da nicht noch
Bischof von Halle, gibt es sowas?
Das sind ja andere Bistümer, aber ich meine nur, irgendwas habe ich da gelesen, dass da in Sachsen-Anhalt die Spritze ein bisschen locker sitzt
für ist aber
Leute,
nicht nur,
die eigentlich noch nicht an der Reihe
das
sind.
Ist nicht nur in Sachsen-Anhalt so, das ist bundesweit so, da habe ich gestern einen Artikel gelesen, dass es bundesweit zu sehr vielen Fällen gekommen ist, wo sich die Politiker, Polizisten, Landräte und so weiter und so fort eben vorgedrängelt haben und für die gibt es überhaupt gar keine Einstufung, aber sie argumentieren, dass sie sich ja mit Impfdosen impfen lassen würden, die ja ansonsten verfielen.
Ja, vor allem bei Impfungen, die man zweimal geben muss, wissen die dann, dass die andere auch noch zufällig übrig bleibt? Oder?
Ja. Na klar, natürlich wissen sie, dass die Pflanze ja.
Ja, na klar. Schönes Beispiel für systematischen Betrug irgendwie. Die wissen, dass garantiert welche überbleiben, aber arbeiten mit Absicht nicht mit Reservelisten oder so. Ja. Ne? Und gerade bei den Polizisten, die armen Schweine, die da auf Streife gehen müssen und jeden Tag den Arsch hinhalten oder so, die sind da garantiert nicht geimpft worden. Ich denke mal, das waren dann eher Leute mit 3 Sternen aufwärts. Ne?
Wundert dich das?
Also, dass es da in der Dümmlichkeit so gemacht wird, das wundert mich schon. Also, ich hätte da, glaube ich, ein bisschen mehr Verschleierungstalent erwartet. Also, das ist schon Trump-Style.
Das ist halt dreist und sie wissen, dass sie damit durchkommen.
Ja, ja, nee, vor allem also diese Macht des Faktischen. Ne? Man kann ja den Impfstoff da nicht mehr, auch wenn man es gerne würde, aus solchen Leuten rausquetschen wieder.
So rauszuzeln.
Rauszuzeln, extrahieren wie in so einem alten Western, wenn sie die Schlangenbisse so auszuzeln, weißt du?
Genau, daran habe ich jetzt gedacht.
Das hat mich bei Winnetou auch immer fasziniert, wie sowas geht. Also hätte mich mal eine Blindschleiche gebissen als Kind, ich hätte sofort gewusst, was da zu tun ist. bei solchen Viechern. Ja, aber das tut natürlich den Frust der Leute dann auch noch ein bisschen erhöhen. Ne? Stell dir mal vor, du bist da irgendwie seit 4 Wochen irgendwie in einer Warteschleife, hörst dir Warteschleifenmusik an, weil du einen Impftermin willst und der Herr Bürgermeister behauptet noch, er wäre zufällig per Zufallsgenerator ausgewählt worden mit seinen 10 Stadträten.
Also wie gesagt, mich überrascht das überhaupt nicht. Und meine Meinung nach dieser Krise ist auf jeden Fall sehr verfestigt, was Aufrichtigkeit von Amtspersonen angeht im politischen Sinne. Ich lese das nur noch und denke mir, ja, es bestätigt einfach, was man so erlebt.
Bist du schon so abgestumpft, ja?
Völlig. Also, was heißt abgestumpft? Ich versuche, mich zu beruhigen mit der Gewissheit, dass es eben so funktioniert und ich das ja eigentlich schon immer wusste. So, und dann gucke ich mir die Hochrechnung der möglichen R-Werte bei verschiedenen Tätigkeiten und Räumlichkeiten an, die jetzt die TU Berlin veröffentlicht hat.
Oh ja, das war eine sehr interessante Liste, oder?
Und dann denke ich mir so, wieder dieses Beispiel, es ist mir völlig bewusst gewesen und jedem anderen vernünftig denkenden Menschen auch, dass eine Schule zu öffnen völlig bescheuert ist, wenn es darum geht, Infektionen zu vermeiden.
Ja,
so.
Ja.
Es ist völlig logisch. Da brauchst du keinen Abschluss, da brauchst du dir einfach nur einen Raum vorstellen, in dem viele Menschen für viele Stunden sitzen und dann wechseln. Und du musst auch nur einmal in einem Kino gewesen sein, so in dieser Zwischenpandemiezeit, um zu wissen, dass du dich da nicht anstecken kannst, wenn die Hygienekonzepte eingehalten werden. Oder in einem Theater oder auf der Wiese mit ein paar hundert Leuten, die distanziert irgendwo rumsitzen. Ja, völlig irrational. Und das soll man mir jetzt mal erklären, wie man das sozusagen den ganzen Menschen dort draußen weiterhin vorgaukelt, dass es gefährlich sei, während ihre Existenzen zerstört werden, ohne Grund sozusagen.
Ja, du bist gerade dabei, unbewusst den Unterschied zwischen Politik und Wissenschaft freizulegen.
Warum bezahlt ein Andi Scheuer beispielsweise, ist auch gelesen die Woche, 29 Millionen für Berater?
War das nicht sogar ein paar 40 Millionen oder so?
War das so viel, ja?
Ja, ich glaube schon, ja. Wenn
wir am Ende dann feststellen, dass die Politik ja doch gar nichts mit Wissen zu tun hat.
Ne? Weil das Politikberater sind. Also die beraten dich, wie du die Wissenschaft in Politik umsetzen kannst, ohne dass dir Unverantwortlichkeit vorgeworfen wird.
Also bezahlt das Volk sozusagen Karrieristen, also das Volk bezahlt sozusagen Leute, die von Karrieristen eingestellt werden, die dann versuchen, die Karriere dieser Menschen zu verbessern.
Ja, natürlich, ganz genau. Und das ist bei solchen Beratungssachen kommt natürlich auch in seltensten Fällen das Gegenteil von dem raus, was da demjenigen, der das in Auftrag gegeben hat, politisch opportun ist. Ne? Also das ist ja heutzutage, wenn du dir bestimmte, gerade auf Europarechtsebene oder so, bestimmte Gesetzesentwürfe ansiehst oder so, das sind teilweise Sachen, die sind 1:1 Vorschlagspapiere von Lobbyverbänden gewesen und die sind 1:1 als Gesetzgebungsmaterialien von bestimmten Berechtigten ins Gesetzgebungsverfahren gegeben worden, also in der Kommission oder sonst wo. Das ist schon wirklich krass, so diesen klassischen, was weiß ich, ne, in 60er, 70er, 80er Jahren, diesen Verwaltungsbeamten, der sich da hinsetzt als Jurist und Normen formuliert für Gesetzesvorschläge und so, das ist jetzt nur noch eine nachgelagerte Stufe. Die haben dann meistens schon Vorlagen liegen, die so eingebracht werden sollten. Ne? Da gab es auch mal eine ganz, ganz interessante Sendung von irgend so einem Katastrophenmagazin plus minus Monitor oder irgend sowas von der Qualität.
Wie gerade bei unserer Situation hier gerade, plus minus Monitor. Kleiner Insider, weil Mikes Monitor.
Ja, ich habe mal wieder einen Computermonitor geschrottet irgendwie, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was hier los ist, ob hier schlechte Strahlung ist in meinem Büro, keine Ahnung. Ja, aber so diese Gesetzessachen, das ist schon, und Beraterfirmen, aber da ist ja Andi noch völlig hinten dran, wenn du siehst, was da Flinten-Uschi bei der Bundeswehr und so rausgehauen hatte an Beratertätigkeiten. Von wem lässt du dich denn so beraten, wenn du ein Problem hast?
Ich arbeite ja als Berater.
Ach, du arbeitest, ja, aber du musst ja auch mal irgendwas
Berater muss ja nicht beraten werden, weil der weiß ja alles. Ne?
Zumindest deswegen darf er es Berater nicht zugeben, dass er beraten
genau
wird. Ne?
Genau,
das ist klar. Genau. Naja. Genau. Das ist die erste Regel im Consulting, ne? Allwissen, genau. Allwissenheit. Ja, das ist
ja
auch das.
Ja, ja.
Also das ist auch das, was du als Jurist an der Uni lernst, wenn dir ein Problemaufschlag gegeben wird von irgendjemandem, wichtig und wissend gucken. Antworten, das kommt drauf an, und schon so mit einem Auge irgendwo nachschlagen oder googeln und dann so tun, als ob man es gewusst hat. Absolutes Grundhandwerkszeug für Juristen.
Ist es am Ende nicht eigentlich auch in der Juristerei so, dass man ja, also in der Praxisarbeit, dass man eigentlich auch nur wissen muss, wo es steht?
Ja, du lernst eben diese Prozesse, dir dieses Wissen anzueignen. Ne? Also das wird auch explizit geprüft, dass da Sachen drankommen, von denen du keine Ahnung haben kannst und da die richtige Arbeitsweise hast, zur Lösung zu kommen. Ne? Das ist schon so richtig, und das weiß auch jeder Jurist, dass das so ist und dass das absolute Handwerkszeug ist. Trotzdem legen Juristen gerade nach außen hin immer Wert auf diesen Nimbus der Allwissenheit. Ne? Und das finde ich halt absolut lächerlich, weil außer ein Fachspezialist auf seinem Fachgebiet hat niemand da eine tiefe Ahnung von irgendwas. Also,
nee, also ich glaube auch im Podcast wird immer wieder deutlich, dass selbst wenn man sich mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat vor einigen Jahren oder mal in der Materie drin war, man vergisst halt einfach so schnell Zusammenhänge oder Zahlen, also zumindest geht mir das so. Hm. Ich bin ganz schlecht im Memorieren von Zahlen, obwohl ich immer überzeugt bin, dass das genau diese Zahl sein muss. Ist es dann immer völlig absurd daneben. Also so richtig, richtig schlecht, wie wir gerade, als wir über Thüringen gesprochen haben, wo es dann einfach irgendwie ein paar hundert Jahre falsch war.
Ne? Ja, genau. Ja, weil das Gehirn dann so mit Wahrscheinlichkeiten funktioniert, ne? Irgendwie. Weil da hast du eben irgendwie erzählt, du hast an der Vergrößerung Thüringens gearbeitet, und da denke ich, dass dieses Spielelevel dann sicherlich in der Zeit spielen wird, als Thüringen gerade vergrößert wurde. So, das ist dann so, nimmt man dann so an, und schon hat man sich dann 400 Jahre ins Auskatapultiert. Was natürlich, wenn ich die Dinosaurierbücher meines Sohnes gerade so anschaue, natürlich ein lächerlicher Zeitraum ist. Ne? Da ist dann später, ist das dann mal irgendwie so eine Über-Daumen-Zahl. Ne? Also ich habe heute wieder gelesen, die haben um die 160 Millionen Jahre lang existiert, die Dinosaurier. Wir Menschen mit, also was man so als, sag ich mal, als Menschen bezeichnet, was dann noch so in Apolda und so in der Fußgängerzone rumrennt, sieht ungefähr so seit einer Million Jahre ungefähr so aus. Gegen 160 Millionen Jahre ist schon krass. Ne? Also macht man sich immer gar nicht bewusst. Und auch, dass diese ganzen Dinos überhaupt nicht zur gleichen Zeit existiert haben, ganz, ganz viele davon und so. Und da kriegt man schon immer so ein bisschen Demut vor der Zeit.
Ja, wenn man so an die Disney-Filme denkt und dann sich bewusst macht, dass die Dinosaurier gar nicht aufeinander hätten treffen können, weil sie aus anderen Epochen stammen.
Das ist schon wirklich hochinteressant. Und man merkt halt auch, dass es völlig unmöglich ist, so einem Kind irgendwie ein Gefühl für diese Zeitabstände zu vermitteln. Das ist halt aus unserer Sicht
Ich meine, man begreift das doch selber nicht.
Oder? Nee, natürlich begreift man, also es ist einem bewusst, dass es so ist, aber ein Gefühl dafür wird man nicht entwickeln können, ne? Weil Menschen Zeitalter einfach nicht in solchen Abschnitten denken. Das ist ganz einfach so. Ne? Und wenn man jetzt wie du sich im Studium mit Steinen und sowas beschäftigt hat, da redet man ja noch von ganz anderen Zeiträumen. Ne? Das ist ja dann nochmal eine Stufe drüber.
Aber ich finde, das ist besser vorstellbar, weil es einfach, also der Steinskreislauf ist halt so ein vorstellbarer Prozess. der in sich halt so logisch und geschlossen ist, dass es einfach irgendwie Sinn macht, weil ja jedes Material, also es wird halt immer nur transformiert. Das hat irgendwie was Schönes. Das ist sehr, es ist ein bisschen Samsara-mäßig, ne?
Naja, also es ist immer irgendwie, ich behaupte, wenn zum Beispiel Elefanten oder Giraffen, ne, wären die seit 100 Millionen Jahren ausgestorben, die wären noch viel, viel populärer, als sie heute sind. Also Leute, die hauen sich, was weiß ich, einen Apatosaurus an die Wand oder sind riesen Fan von einem, was weiß ich, von einem Spinosaurier oder irgendwie sowas und so die Naturwunder, die hier wirklich noch auf der Erde rumlaufen. Ne? Überleg dir doch mal, was ein Elefant oder eine Giraffe oder was weiß ich, was das eigentlich für bizarre Viecher sind. Ne? Wenn du es dir so überlegst, das nimmt man gar nicht so sehr als Wunder der Evolution wahr. Das finde ich irgendwie immer so ein bisschen schade, dass man sich des Gleichzeitigen da gar nicht bewusst ist.
Also Punkt 1, wen kennst du, der einen Spinosaurier in seiner Wohnung hängen hat? Und Punkt 2, das könnte daran liegen, dass die Tiere, die bei uns zu unserer Zeit noch existieren, halt die kleinen Versionen der anderen sind. So ein Dinosaurier ist ja halt auch nur so ein...
So ein
Elefant ist ja auch nur so ein Abklatsch von diesen Urelefanten mit irgendwelchen 8 Stoßzähnen, die dann doppelt so groß sind. Ja, ohne Scheiß, wirklich? Die dann irgendwie doppelt so groß sind. Mhm. So ein Blauwal ist schon ganz nett, ja, aber wenn du dann so...
Also, größer als ein Blauwal war auch zu Dino-Zeiten nichts unterwegs.
Warte mal, lass mich das mal googeln. Ich glaube nämlich, dass da durchaus größere Sachen waren.
Also nichts, von dem man weiß. Ich habe aber in dem einen Dino-Buch auch einen ganz interessanten Artikel von die weltweit führende Expertin von Dinosaurier-Code gelesen.
Oh, also das ist ja interessant, ja.
Und die saß da so
lächelnd. Weißt du, du willst mit mir nicht über Linguistik sprechen, aber über Dinosaurier-Code.
Genau, ja.
Ja.
Die Scheiße ist ja schon ein bisschen länger her, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Die saß da so lächelnd in einem Raum, der vollgepackt war mit Dino-Kacke in allen Regalen und lächelte. Das fand ich lustig. Also das sah wirklich aus wie bei Jurassic Park, als da der Forscher vor dem Riesenhaufen Dino-Scheiße stand.
Ja, aber du hast recht, tatsächlich sind Blauwale generell die größten.
Ja, das ist ja das Krasse.
Das ist ja echt heftig. Weil wenn ich mir das so vorstelle, jetzt alleine so ein Langhals, ne, da denkt man ja eigentlich, der müsste länger sein.
Ja, gab schon welche, die waren ultra lang, ne, aber die waren ja auch nicht immer so schwer. Also das ist schon krass, aber ja... Das finde ich eben schade, ne? Also so ein Blauwal, das ist, weiß nicht, ich glaube, habe neulich gelesen, die Zunge wiegt so viel wie ein Elefant von einem Blauwal. Durch die Hauptschlagader kann ein Taucher durch.
Was?
Ja, da passt ein Mensch durch. Was? Ist schon krasse Scheiße, ne? Ist schon krasse Scheiße. Und zu dieser Gleichzeitigkeit solcher Wunder ist man sich, glaube ich, gar nicht so richtig bewusst. Nur so als philosophischer Gedanke irgendwie. Aber
es wäre halt ein bisschen auffallender, wenn die einfach durch die Luft fliegen würden, hier durch Halle oder so. Ne, also diese permanente Bedrohung müsste da noch existieren, dass man da... Ja, nee, man hat ja alles umgebracht, was einen permanent bedroht.
Nee, also ich bin wirklich gerade durch meinen Sohn, ich bin wirklich echt wieder auf dem Dino-Trip. Das macht wirklich Spaß. Also das war wirklich so seit Jahrzehnten, also aus meinem Bewusstsein gelöscht. Und mittlerweile ist ja auch die Wissenschaft vorangeschritten. Ne? Mhm. So für mich als Kind war so das Nonplusultra ein Brontosaurier. Und das gibt's heute gar nicht mehr.
Krass. Okay.
Da findest du in so alten Büchern findest du jetzt irgendwie so 5, 6 Dinosaurierarten, wo dann in Klammern steht, ja, wurde früher mal als Brontosaurier bezeichnet. Mittlerweile ist es alles ausdifferenziert und die haben noch irgendwie ganz, ganz, ganz andere Namen und sowas, ne? Und ist schon krass. Ich war auch mal bei einer Ausstellung. Das war eine wissenschaftsgeschichtliche Ausstellung. Ich glaube, das war im Naturkundemuseum in Prag. Also, was ich wirklich nur jedem empfehlen kann, was da am Ende von diesem Boulevard oben auf dem Berg ist.
Da war ich nur gerade nicht. Ich war in der Kunstgalerie, als ich das letzte Mal da war.
Und da ging es darum, wie die Wissenschaftler über die Jahrhunderte hinweg sich Dinosaurier vorgestellt haben. Mhm. Ne, also wie die wirklich 100 Jahre lang Skelette falsch zusammengebaut haben und so ein Brontosaurier, das war da vorher also so ein unförmiger Haufen und also das war wirklich total interessant und kurios. Also was da auch jahrzehntelang manchmal so als Stand der Wissenschaft galt oder irgendwie. Ne? Also das ist schon, ich glaube, das habe ich ja auch schon mal im Podcast erwähnt, dass es da jetzt auch Theorien gibt, dass das Triceratops nur irgendein Jungsaurier von einer anderen Art ist, dass es das so als Dino gar nicht gibt.
Das hat das so erzählt, ja.
Dass das kleine Torosaurier vielleicht sind oder so. Na, egal. Auf jeden Fall, das hat mich jetzt wirklich wieder völlig entzündet. Und das, was man da so früher so gewusst hat, da ist das Wissen schon wahnsinnig vorangeschritten. Und so ein Vierjähriger, der weiß dann mehr darüber als du. Ne? Das musst du natürlich auch erstmal sacken lassen.
Erinnere dich doch mal hier an die Einhornhöhle, wo Leibniz da das Einhorn nachgebaut hat. Hm. So, was ja eigentlich nur irgendwelche Pferdereste mit einem Narwalhorn.
Also es wäre schon mal interessant, dann irgendwie in 200 Jahren zu sehen, wie die Forschung dann auf unser Zeitalter zurückblickt und welche absolut grundlegenden Irrtümer es da so gab. Ne?
Also, warst du schon mal in der Einhornhöhle?
Nee, da war ich noch nicht.
Das bei Herzberg, also das Herzberg im Harz. Mhm. Das nach Corona, wenn das wieder offen haben sollte, das ist bestimmt auch was für deinen Sohn.
Also da hat er da ein Narwalhorn verbaut oder was hat er da gemacht?
Ich weiß gerade, dummerweise weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, ob das, ne, deswegen wieder zum Halbwissen, ob das da stand oder ob er es nur an die Wand gemalt hat. Mhm.
Ja, na, Höhlenmalereien ist auch interessant. Da habe ich neulich was gelesen, in so einer spanisch-französischen Höhle da irgendwo da unten im Grenzgebiet, da haben sie ja Höhlenmalereien gefunden, die sind dort in Regionen der Höhle, da kann man eigentlich ohne Atemschutz gar nicht mehr reingehen. Ne? Also die Leute, die da gemalt haben, die haben da nachweislich unter Halluzination gestanden. Ja. Und haben dann natürlich entsprechend bizarres Zeug gemalt. Ne? Und da ist dann natürlich ja, Erich von Däniken, der kann dann natürlich richtig freidrehen.
Aber also warum jetzt? Weil da irgendwelche Gase austreten?
Das wird dann gefährlich. Da gibt es schon bizarre Sachen, also richtig bizarre Sachen. Wie sind wir jetzt eigentlich vom Hallenser Impfbürgermeister, haben wir den Ritt jetzt hier durch die Millionen Jahre gemacht? Das ist ja wieder der Wahnsinn heute.
Naja, weil ja im Endeffekt alles schon mal da war, ne? Und alles, die Geschichte wiederholt sich. Nee, es ist falsch, es stimmt nicht. Die Geschichtsforschung ist mittlerweile so weit zu sagen, dass dieser Ausdruck einfach outdated ist und dass sich Geschichte selbstverständlich nicht wiederholt, sondern eben nur die Systematik. Die
Systematik, ja, aber ich glaube, Geschichte. Das ist auch das, was die damals gemeint haben. Also
denke ich auch. Aber ich hatte letztens tatsächlich zu diesem Thema was gelesen, wo ich mir dann auch so dachte, das ist ja interessant. Das klingt ja jetzt schon fast wieder wie politisches Schlagwort oder so. Also wie so eine Agenda, dass man sozusagen irgendwie damit jetzt arbeitet, wenn es darum geht, irgendwelche politischen Rechtstendenzen oder so klein zu reden. Also es war ja so mein erster Gedanke, wie könnte das jetzt wieder falsch benutzt werden, diese Aussage. Ja, ja. Aber ich denke, dass das genau das ist, was gemeint war und auch weiterhin gemeint wird. Weil ich meine, der Mensch verändert sich ja nicht mehr groß so von seiner Art und Weise, denke ich mal, oder?
Ja, also in Menschenzeitaltern gedacht natürlich nicht. Also ich sag mal, so lange wie Geschichte existiert als bewusste Betrachtung der Vergangenheit, in der Zeit verändert sich der Mensch nicht besonders. Also da gibt's natürlich, weißt du, Meilensteine wie die Aufklärung zum Beispiel oder das Erwachen der Kultur vor 40.000 Jahren, ne, was man da so, da gibt's schon Meilensteine, klar. Dadurch verändert sich der Mensch an sich schon. Ne? Also wir sind da jetzt es gibt ja schon noch moralisch gesteuerte Menschen, die nicht nur rein instinktmäßig durchs Leben laufen, ne? wie das vor Tausenden von Jahren vielleicht mal war. Aber so der Mensch an sich ist, glaube ich, eine ganz, ganz langsame Veränderung. Und bis da alle so friedlich und sauber geleckt und steril leben wie auf der Brücke von der Enterprise oder so, das wird schon noch ein Weilchen dauern, glaube ich.
Die Frage ist ja, ist der Mensch, der dann da sozusagen auf der Enterprise unter anderem mit dabei ist, verhält er sich denn also mal jetzt diese Hygienemaßnahmen oder irgendwelche Kunstbetrachtungen mal dahingestellt, ist er denn anders als im frühen Mittelalter von seinem Empfinden her? Also ich versuche mich da immer so reinzuversetzen, weil ich das wahnsinnig spannend finde. Wenn man jetzt quasi 1:1 ins frühe Mittelalter beispielsweise kopiert werden würde.
Also frühes Mittelalter ist für dich wirklich stumpf so
500.
Naja,
Genau, also jetzt wirklich mal so in diese Zeit der Umwälzung, wo das Römische Reich so quasi zerfällt, das dunkle Jahrhundert.
Also der Kultursturz am Ende der Antike sozusagen,
genau,
des Altertums.
Genau, der Kulturstürz, ja, genau, ja. Wo viele halt auch die Frage stellen, ob man das wirklich das dunkle Zeitalter nennen kann. Mhm. Egal, jedenfalls war der Mensch da so anders, als es jetzt wäre, wenn man sozusagen diesen Menschen rein aus dieser Zeit rausnehmen und in eine andere Zeit verpflanzen würde. Oder funktioniert er halt einfach nur in einem anderen System dann? Ich meine jetzt, ob die Wahrnehmung der Welt, die Selbstwahrnehmung, das Handeln, das Interagieren vergleichbar ist mit dem, was man hier hätte. Jetzt mal unabhängig von, der darf überhaupt nicht mit mir interagieren, weil er ein Sklave ist. So. Ne, wenn wir beide jetzt am Feuer sitzen würden, in Gotland.
In Gotland, okay. Und Marduk
hören. Ja, weiß, nee, in Gotland, als Gotland Teil des Burgunderreichs war,
okay.
380 oder sowas, keine Ahnung.
Ja.
Ob wir da sozusagen ähnlich miteinander kommuniziert hätten und die Welt ähnlich wahrgenommen hätten. Ich denke schon.
Also die Welt ähnlich wahrgenommen, das glaube ich nicht. Also du hast da ganz komplett andere Erkenntnisvoraussetzungen heutzutage. Das ist sowas.
Ich rede jetzt überhaupt nicht von einem philosophischen oder einem weltmännischen Niveau.
Ich weiß nicht, was du meinst mit der Welt wahrnehmen.
Das Zwischenmenschliche, das, wie nehme ich mein Leben wahr? Ich stehe auf und denke mir so, boah, fuck, schon wieder so ein Tag, wo alles eklig ist und jetzt muss ich auch noch raus und die Tiere versorgen und dass man halt als normaler Mensch damals schon quasi auch hier hineinversetzt werden könnte und aufwachsen könnte und es nicht auffallen würde.
Du meinst also quasi, dass er die gleichen vernunftbegabten Fähigkeiten hatte wie wir heute? Also, dass der nach 26 Jahren genauso vorm Computer sitzen könnte und zocken wie du, würde er heute leben. So jemand.
Schlechtes Beispiel, weil ich das tatsächlich sehr, sehr selten tue.
Nee, aber nur
also,
als das Beispiel.
Ist nur gerade so. Also, das möchte ich hier nochmal erwähnen. Normalerweise zocke ich eigentlich gar nicht mehr so viel. Genau in dem Sinne.
Also, ich glaube, in den Abständen, also wenn man so betrachtet, sicherlich schon, weil es ja nachweislich auch Leute gab, die auf einem wahnsinnig hohen Niveau gedacht haben oder gedacht haben konnten. Ne? Also, wenn du da an bestimmte, was weiß ich, ganz alte Mönche oder ganz alte Schrifttümer denkst oder so, die irgendwie überliefert sind. Das war ja damals auch schon möglich. Und da haben ja Leute nachgewiesen, dass sie da auf einem intellektuellen Niveau operieren können, mit dem sie heute sicherlich auch zurechtkommen könnten. Also ich denke oft drüber nach, was würde sich einer der schlauesten Menschen seiner Gegend damals, Goethe, wenn er hier auf der Parkbank sitzt, was würde der denken, wenn er jetzt diesen Hubschrauber hier fliegen sähe?
Ja, mit der Bildung, die er da genossen hat. Und
Die er da genossen hat. Für dich ist das völlig selbstverständlich und für einen der schlauesten Menschen der damaligen Zeit, was wäre das? Wäre das ein Wunder gewesen.
Naja, kannst du jetzt erklären, wie ein Hubschrauber funktioniert, physikalisch?
Also ich weiß nur, dass der hinten den Rotor hat, damit er sich nicht um die eigene Achse dreht. Also physikalisch, das ist wie soll man sagen, in einer mündlichen Physikprüfung benotet werden könnte, so könnte ich sicherlich nicht erzählen. Ich weiß, dass das was mit der Form der Rotorblätter und dem Auftrieb zu tun hat und dem Weg ja. der Luft über das und unter das Blatt von den unterschiedlichen Längen und so weiter, klar, aber
Aber das haben wir ja, alles mal irgendwo gehört oder gelernt. Und das ist sozusagen in uns reingepackt worden, weil wir uns in dieser Zeit befinden. Aber würde man jetzt jemanden aus dieser Zeit hier reinsetzen, dann würde er ich bin da eigentlich überzeugt, weil ich glaube, dass die Zeit, die da dazwischen liegt, in der menschlichen Evolution viel zu gering ist, als dass es einen Unterschied macht. Ich glaube, dass jeder, der in diese Zeit transformiert werden würde und hier aufwächst, genau dieselben Voraussetzungen hätte.
Das kann schon sein, ja, kann schon sein. Also ich bin mir fast sicher, da gibt es Forschung dazu.
Und dahingehend finde ich spannend, mal drüber nachzudenken, wie sich es wohl angefühlt hat, damals zu leben. Weil wir haben immer so diese Vorstellung, ja, das war damals und heute ist heute. Und wir haben damit ja eigentlich gar nichts mehr zu tun, weil das ist ja Geschichte und ist abgeschlossen. Aber eigentlich kann man sich ja genau da reinversetzen in diese Zeit, weil man selbst ja in dieser Zeit hätte leben können mit seinem grundsätzlich genetischen Vorausbedingungen.
Ja, ja, natürlich, klar. Also das ist ja das, was die Leute auf dem Mittelaltermarkt regelmäßig versuchen. Ne? Nur will da halt keiner irgendwie eine, eine syphilis-geschwängerte Prostituierte sein oder sowas, sondern sind ja alles irgendwelche Burgfräuleins und Ritter und sowas. So, das normale Volk ist da immer relativ selten vertreten.
Ach, das stimmt. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es gibt genug, die sich da auch normale Rollen zuschreiben. Das,
mit Pestbeulen und so.
Na, mit Pestbeulen jetzt vielleicht nicht. Wusstest du eigentlich, dass 95% der Menschen immun sind gegen Lepra?
Das wusste ich, weil du das irgendwie schon mal im letzten Podcast angesprochen hast.
Da dachte aber ich auch,
das habe ich von dir das erste Mal gehört.
Da dachte ich auch so, das kann doch gar nicht sein.
Da waren wir irgendwie bei Corona-Impfung und Konzerten und du kamst dann gleich mit Lepra um die Ecke.
Ja, also ich habe das nur, beim letzten Mal quer gelesen und dachte so, hä, das kann.
Was ist Lepra? Das sind auch Bakterien, oder?
Und
okay, ich weiß es nicht, ich frage
nur. Nee, das sind Bakterien, genau. Und die zerstören sozusagen die Nerven. Und deswegen merkst du es halt nicht, was was da passiert. Aber ich muss das nochmal genauer rausfinden, weil ich glaube es einfach nicht, dass das stimmen kann. Weil sonst wäre ja diese ganze Folklore um den Aussatz falsch. Ich habe jetzt nebenbei nochmal gegoogelt. In 7 menschlichen Genen liegt die Ursache dafür, dass die meisten Menschen genetisch immun gegen Lepra sind. Das sind rund 90% aller Menschen weltweit, die nicht an Lepra erkranken können. Die Hintergründe waren bis jetzt aber unklar. Wir müssen jetzt alles daran setzen, diese Ergebnisse in ihren praktischen Auswirkungen zu verstehen. Also da arbeitet man noch dran, um herauszufinden, warum das überhaupt der Fall ist.
Also war das völliger Quatsch, die Leute früher auszusetzen, weil man Angst vor Lepra hatte, oder?
Vielleicht ist ja gerade das europäische Genom nicht resistent. Das könnte ja sein. Also, dass die Europäer tatsächlich Angst davor haben mussten. Aber das kam auch eigentlich aus dem Orient, ne?
So, das weiß ich nicht genau. Ich kenne nur die Simpsons-Folge. Da sind die doch auch in so einer Lepra-Kolonie. Kolonie und lassen sich es da gut gehen. Dabei haben sie nur irgendwie, was waren das, Frühstücksmüsli sich ins Gesicht geschmiert, ne? Homer und Bart, und als Lepra-Kranke ausgegeben, damit sie da Urlaub machen können oder irgendwie so ähnlich war das.
Also tatsächlich erinnere ich mich an diese Folge nicht.
Nee. Ja, das ist vielleicht so eine ganz alte, so noch so eine krumm und schief gezeichnete vielleicht, wenn du altersmäßig noch nicht mitbekommen hast.
Ich gucke jetzt gerade wieder die ganze Serie durch, also ich werde sicherlich nochmal drüber stolpern.
Also da lernt man viel über die Geschichte. Das ist fast so gut wie das lustige Taschenbuch. Ich habe übrigens neulich, musste ich auch an unserem Podcast denken, habe ich das Entenhausener Gesetzbuch gefunden. Das hat mir
ach, was?
Kumpel geschenkt. Das ist wie wirklich auch wie das BGB aufgemacht mit dem gleichen Logo und so weiter, aber da steht EGB drauf und da sind alles so Geschichten aus Entenhausen, die sich um Recht und Justiz drehen.
Auch das ist ja süß, das ist ja quasi das perfekte Buch für dich.
Total geil, da hat Dagobert auch eine super Idee, da lässt irgendwie sich Antimaterie-Taler, lässt er sich herstellen von Daniel Düsentrieb, die er dann in irgendeiner isolierten Raum-Zeit-Kontinuum-Blase in seinem Geldspeicher lagert. Mhm. Und da hat er dann vom Finanzamt die gleiche Menge Anti-Taler wie Taler im Geldspeicher und hat deshalb einen Steuerbescheid von null.
Also auf jeden Fall klingt das so kreativ wie die Art und Weise, wie es auch im realen Leben funktioniert. Deswegen ist das eine schöne symbolische Ausgabe.
Ja, finde ich auch.
Großartig. Also
finde ich auch.
Großartig.
Das ist das deutsche Steuerrecht in a nutshell.
Ach, hör mir auf. Ich hatte die letzten Tage wieder sehr intensiv damit zu tun. Übrigens,
meine Mutter rief mich heute an. Die hat einen Brief vom Finanzamt gekriegt. Ich glaube, die muss jetzt auch Steuererklärung abgeben. Ich bin mal gespannt, was da drin steht.
Ich wollte noch was zur Lepra sagen. Lepra ist eine der ältesten bekannten Krankheiten. Sie wurde unter anderem in 4000 Jahre alten Funden in Indien nachgewiesen. Sie wird auch bereits in ägyptischen Papyri, wie zum Beispiel dem Papyrus Herst um 1500 vor Christus erwähnt und ist für Ägypten ab dem Mittleren Reich paläopathologisch gesichert. Gebete bei den Hethitern, aber auch Pestgötter des Orients werden teilweise mit der Lepra in Verbindung gebracht, sodass Lepra wohl auch im eisenzeitlichen Orient bekannt und verbreitet war.
Wer kennt die nicht, den eisenzeitlichen Orient?
Ja, oder die Pestgötter aus dem Orient. Das klingt echt gut, Mann. Das ist sehr Metal.
Ja, woher kommt das, dass du dich so für Lepra interessierst? Ja,
wie gesagt,
hattest du ja einen komischen Pickel neulich?
Nee, wir sind doch heute thematisch sehr auf der Vergangenheit, ne, und auf der Geschichte. Und ich glaube, ich habe dazu auch mal, das ist ja auch so ein typisches Thema der gotischen Literatur, sage ich jetzt mal. Also so Edgar Allan Poe und seine Zeitgenossen, die Lepra als sozusagen die Gottesstrafe und das maximale Grauen. Und dann ist das natürlich auch ein wichtiges Element meines Lieblingsfilms, Königreich der Himmel. Weil da ja der König von Jerusalem auch Lepra hat, als Gottesstrafe für die Sünde der Christen, Jerusalem erobert zu haben mit dem ersten Kreuzzug.
Also mein Top-Berührungspunkt ist für mich mit Lepra ist Leprosy von Death.
Also es wäre besser, wenn du keinen Berührungspunkt mit Lepra hast, weil wir jetzt...
Eins der besten Death-Metal-Alben aller Zeiten. Wir sind ja immer noch ein Musik-Podcast.
Ne? Also ich mag ja Leprous sehr gerne.
Ja, nee, habe ich nur meinen Namen gehört. Nee,
die ist sehr technisch. Vielleicht ist das nicht ganz so dein Ding. Das ist nicht so... dieses traditionelle.
Nein, ich bin eher so ein bisschen einfach gestrickt.
Das stimmt, das haben wir aber jetzt auch als Zuhörer dieses Podcasts, glaube ich, auch im letzten Jahr sehr ausführlich wahrnehmen können. Ne?
Also. Ganz, ganz, ganz einfach strukturiert, also vor allem musikalisch. Ich habe heute mit meinem Sohn irgendeine Peter Pan-Hörspiel-CD gehört und da war ungefähr die Hälfte der CD, Gott weiß warum, war da irgendwelches Jazz-Geklimper drauf. Also immer, wenn du so bei Hörspielen so kurze Musikeinspieler hast oder so, hast du ja natürlich, ne, um da bestimmte Handlungsspannen zu überbrücken oder irgendwie sowas oder ein Gefühl zu geben, dass gerade was passiert, sich was entwickelt, kam da irgendwelches Jazz-Geklimper.
Das war total geil. Ich liebe diese alten Märchenplatten und Geschichtserzählerplatten aus der DDR und so.
Aber da ist doch nicht Jazz dazwischen gewesen.
Na doch, da war ganz viel krude Musik. Ich weiß nicht, ob es Jazz war, aber das ist, also ich erinnere mich jetzt, wo du sagst, auch sehr gut daran, dass das immer so ein Stilmittel war. Und ich fand das richtig gut, weil das eben so strange geklungen hat auf einen jungen Zuhörer, dass es halt irgendwo zu dieser mystischen Märchenatmosphäre gepasst hat.
Okay, also das hat für mich zu Peter Pan überhaupt nicht, so ein Klarinetten-Solo hat da, weiß ich nicht, das hat mich irgendwie nicht abgeholt. Und mein Sohn fragt auch, ob die CD springt. Dabei war das nur ein Drum-Solo. Also in Sachen Musik für Kinder in der DDR, Traumzauberbaum ist da natürlich der Goldstandard. Ne? Haben dir das deine Eltern?
Habe ich tatsächlich aber nie gehört.
Zieh dir das mal rein, das sind richtig, richtig coole, ja, Schlaflieder teilweise und so kleine Begebenheitslieder und so Geschichtenlieder halt irgendwie. Ich glaube, heißt auch Geschichtenlieder. Und
ich kenne nur Rolf Zukowski, aber da alles auswendig.
Hat auch super geiles Zeug, auf jeden Fall. In der Weihnachtsbäckerei ist natürlich der Evergreen. Ne? Für jeden, der jetzt einen Ohrwurm hat, bitteschön.
Ist ja bald wieder Weihnachten.
Aber Traumzauberbaum, mal wirklich anhören, das ist auf so einem hohen Niveau zusammengestrickt. Ne? Also da ist ja wirklich alles, was Rang und Namen hatte, in der DDR an Musikern am Start gewesen. Und super geil. Also kann man sich heute noch anhören. Also da sind wirklich auch Jazzpassagen, Hardrock teilweise, Doom. Manches Zeug ist richtig Doom, wenn so ein alter Geist irgendwie, das klingt manchmal fast wie so ein Black Sabbath-Riff oder irgendwie so.
Ist das nicht sogar aus den 70ern?
Ich glaube schon, ja, das wird so die Zeit sein. Also,
das ist ja quasi noch krautrockig.
Ja, es ist schon, also man merkt, das ist musikalisch. Lakomi hieß der, ne? Oder Lakomi oder so, der Typ, der das gemacht hat. Da ist er vor einigen Jahren gestorben, glaube ich. War eine große Meldung.
Ich muss mich auch mal mehr mit Krautrock auseinandersetzen. Das ist ja eigentlich so abgespaced, geiles Zeug.
Da gibt es schon echt viel zu entdecken. Da gibt es so eine Band, die habe ich bei einem Kumpel gehört und ich habe echt gedacht, der hat irgendeine neue Opeth-Platte laufen. Kamel oder Kamel oder so hieß die Band.
Genau, Kamel, ja.
Also was Opeth da klauen, das, also im positiven Sinne klauen, ne? Wer bin ich, dass ich Leute verurteile, die Riffs klauen? Aber das ist der Wahnsinn. Also da denkst du wirklich, das ist eine neue Opeth-Platte oder so. Also so...
Auf jeden Fall.
So beeinflusst. Da ist schon krasses Zeug unterwegs oder auch ganz alte Scorpions und sowas. Das kommt ja auch noch aus der Richtung. Und die End-70er, Anfang 80er Sachen. Ja, kann man was entdecken. Gerade Uli John Roth, der da dabei war. Der ist ja heute, also eigentlich nie aus dem Kraut heimgekehrt, ne? Wenn man ihn so erlebt irgendwie.
Naja, die Leute bleiben immer ein bisschen hängen.
Das ist eigentlich ganz cool. Das erinnert mich immer, wo Harry Rowold, kennst du den Verlagserben vom Robert.
Nicht persönlich.
Nee, aber der ist dann auch schon gestorben, aber der hat mal gesagt, weil er so, das war dieser Mann mit diesem ganz wallenden Bart, der an der Lindenstraße auch immer einen Penner gespielt hat. Weiß ich nicht, auf jeden Fall, so sah da wirklich, also wirklich, ne, Millionen schwer und sah halt wirklich aus wie ein Obdachloser oder so. Und der hat gesagt, naja, wenn man in 68ern so unterwegs war wie ich und nicht so jemand wie Joschka Fischer ist, sondern sich treu geblieben ist, dann sieht man in meinem Alter halt aus wie ein Penner. Das war so ein geiler Spruch, auch sehr, sehr geiler Typ.
Ja. Krass. Mhm. Apropos Bücher, ne? Es wird ja langsam spannend. In einem Monat kommt ja dann mein Buch raus.
Hast du schon Korrekturfahnen und sowas? Und hast du alles schon hinter dir? Ist das schon im Druck quasi jetzt? Und wieder
es müsste jetzt im Druck sein, ja. Okay. Und ich finde es ganz lustig, weil es eine Dame lektoriert hat, die in den 80ern sehr viel Musikjournalismus gemacht hat. Also rein zufällig. Ist das eine, die halt in den 80ern viel mit Slayer und solchen Geschichten unterwegs war. Also man kann sie kennen, sie heißt Clara Drexler. Nee, die hatte, glaube ich, auch Musikmagazin in den 80ern.
Nee, sag
und die hat American Psycho übersetzt ins Deutsche.
Krass, und die hat was übrig gelassen von deinem Text, ja?
Ja, also alles, was quasi politisch unkorrekt ist, ist drin geblieben, wohingehend der erste Lektor, der es damit versucht hat, quasi den ganzen Text umdrehen wollte. Deswegen ist es glücklicherweise da nicht dazu gekommen, dass das weiterverfolgt wurde. Und jetzt haben wir sozusagen uns da geeinigt.
Also hast du da quasi jetzt jemanden, der da eher auf der Wellenlänge ist, die versteht, was
richtig.
Du willst und wolltest. Und,
richtig.
Na gut,
richtig.
Das ist ja beim Lektorat wahnsinnig wichtig. Ne? Also da genau. kannst du auch wirklich froh sein, dass da so viele Verlage arbeiten ja gar nicht mehr mit einem Lektorat. Ne? Also das ist ja heutzutage, die gucken dann, was für Drehzahlen du auf YouTube und Instagram hast und veröffentlichen das. Ist eigentlich egal was, das ist, irgendjemand wird es schon kaufen. Ne? Also so diese totale Qualitätssicherung, das geht vielen Verlagen dann mittlerweile schon ab.
Nee, also das ist tatsächlich ganz cool und ich bin gespannt, wie es jetzt, also ich habe es fertig jetzt noch nicht gelesen, sondern nur in Auszügen haben wir es besprochen. Ist auch interessant, mal so diesen Ablauf mitzuerleben, also wie das funktioniert, wenn dein Buch dann angenommen wird und dann welche Zwischensteps da existieren. Und
total, also das ist wahnsinnig interessant. Und also ich bin ja nur wissenschaftliche Lektorats- und Review-Vorgänge oder so gewohnt, ne? Jetzt hier so solche Texte, da habe ich noch gar nicht mit dem Lektorat irgendwie gearbeitet, aber es ist schon, wie soll man sagen, es ist ein weiter Erkenntnisweg, dort anzukommen, dass man dann hinterher wirklich merkt, krass, das hat wirklich richtig was gebracht, ne? Weil man lässt ja erstmal so richtig krass die Hosen runter und jemand Wildfremdes schmiert da im Allerpersönlichsten rum, ne?
Ja, das, und das ist schon vor allen Dingen
krass, ne?
Das ist vor allen Dingen auch krass, wenn du dann bemerkst, dass du eigentlich richtig scheiße bist.
Total,
also,
total.
Das ist sozusagen völlig normal, dass du dann einfach erstmal richtig aufs Maul bekommst.
Völlig, so. Völlig, und das ist ein total, wie soll ich sagen, ein total schmerzhafter Prozess, ne? Und gerade so Leute, die eine Künstlerseele haben, da sind ja auch ganz viele dabei, die das überhaupt nicht akzeptieren können, die ja wirklich so Alpha-Tiere oder Lone Wolves irgendwie sind, ne? Wo Teamarbeit gar nicht richtig ist. Also sich auf ein Lektorat einzulassen und kommt, wie gesagt, auch auf die Lektorin, auf den Lektoren an. Da gibt es natürlich auch Dünnpreller oder Leute, die nicht zu einem passen, obwohl sie sonst eigentlich richtig gut sind. Aber wenn man da jemanden gefunden hat, der zu einem passt, mit dem man klarkommt, kann man ultra viel lernen, weil so viel wie diese Leute ja von dem Funktionieren von Literatur verstehen, kann man gar nicht und schon gar nicht bei einem Erstlingswerk. Es ist völlig unmöglich. Und ähnlich ist so eigentlich, ich vergleiche das mal ein bisschen, wenn du Musik machst, ist der Prozess auch gar nicht so anders. Wenn ich mit meinen Riffs ankomme und Alex, unser anderer Gitarrist, betätigt sich da als Produzent oder so, das ist schon, so kann man schon auch so mit so einem Lektorat ein bisschen vergleichen. Und dann beim Mixen, wenn man zu jemand anderem zu mixen geht, ist es ja auch nochmal ähnlich, wird auch nochmal glatt geschliffen, vielleicht mal was umarrangiert, wenn da jemand noch eine Anmerkung hat. Also solche Korrektur-, Veredelungs- und Verbesserungsprozesse, die sind schon richtig wichtig. Das ist ja, glaube ich, bei den Leuten da draußen auch wirklich ein Missverständnis, dass sich jemand wie der Schätzing oder so, dass der sich hinsetzt und ein Buch, so wie ich es auf dem Tisch Nachttisch gelesen habe, dass der das so geschrieben hat. Also das ist ja ein Riesenmissverständnis bei den Leuten da draußen, dass man ein Buch einfach so runterschreiben kann, sondern da sind ja noch wahnsinnig lange Korrekturen, Lektoratsprozesse angehangen.
Ja, und ne? Dass man halt die Frage stellen muss, ob jeder, der da so groß als Autor bekannt ist, seine Bücher auch wirklich selber schreibt.
Ja, also keine Ahnung, also wenn ich jemand wie, wenn ich einen Nachnamen Rowling heißen würde oder so, und das ist natürlich schon mittlerweile also, ein Markenname, dann würde es mir auch reichen, wenn der Name auf dem Buch steht und fertig, ne?
Der Rembrandt hat seine ganzen Gemälde ja auch nicht selber gemalt, ne?
Ja, in Werkstätten, das ist ja auch bei vielen Künstlern so, ne? Aber gut, was willst du, Cheops, meinst du, der hat die Pyramide selber gebaut, oder?
Hat er nicht, ne?
Nee, ich glaube, da war nicht.
Ich dachte, das war so ein Alien mit psychokinetischen Fähigkeiten.
Da sind wir wieder von Erik von Däniken.
Ich habe tatsächlich auch ein paar Bücher von ihm gelesen. Aus Interesse
daran. Ich auch, ich finde das wahnsinnig spannend und wahnsinnig charmant. Also, gerade in diesem ganzen Verschwörungstheoretiker und pseudowissenschaftlichen Besserwisser-Scheiß oder so, ist der ja eigentlich ein wirklicher Nostalgie-Anker, ne? Weil er wirklich. weil da stellt ja wirklich Fragen, die viele wirklich nicht beantworten können. Das ist dann so ähnlich wie dieses Meme: I'm not saying it's aliens, but. It was aliens, weißt du?
Ja, genau.
So ist ja der Däniken unterwegs. Warum ist in dieser scheiß Pyramide da irgendwo in Mexiko, warum ist da ein Steinrelief, wo es aussieht, als ob da ein Typ einen Motorradhelm auf hat? Wird man doch mal fragen dürfen, ne? Oder wie genau haben die Leute in der Nazca-Wüste da die Linien irgendwie hingekriegt? Das ist, was weiß ich, hat der Däniken sich einfach mal Gedanken gemacht, Erklärung geliefert, und aber ohne diesen verschwörungstheoretischen Besserwisser-Scheiß da zu haben. Und der ist sich ja auch bewusst, dass es Unterhaltung ist, was er bietet, auch wenn er es als Wissenschaft sieht. Ne? Also der ist für mich noch auf der sympathischen Seite.
Ich habe mal, vor ein paar Jahren war das, ein Buch gelesen, es war nicht von Däniken, glaube ich, wo Nostradamus sozusagen analysiert wurde und das so umgeschrieben wurde, als ob wir kurz vorm Dritten Weltkrieg stehen. Und wie alt war ich denn da? 14? Das hat mir richtig schlaflose Nächte bereitet, ja. Weil das so nachvollziehbar konstruiert war, dass man dann sagen musste, scheiße, die Russen, diese verdammten Russen.
Na, das ist, also gerade bei Nostradamus, was da alles so rein interpretiert wird, das ist dann schon wirklich lustig. Ne? Oder ich kann mich auch an das Brimborium erinnern, als, wann war das denn, vor 5 oder 6 Jahren, als dieser eine Maya-Kalender geendet hat?
Ja.
Ne, da habe ich dann auch so einen wissenschaftlichen Aufsatz von so einem Kulturwissenschaftler gelesen, der sich halt eben mit diesen Kulturen befasst und so, und da sagt, das war für die Mayas völlig normal, dass irgendwann ein Kalender endet, und den Kalender, ja, genau, den sie dann halt weitergemacht haben, den haben sie halt
noch nicht gefunden. Da kommt jetzt ein neues
Baktun. Wir haben sie halt noch nicht gefunden. Also das heißt nicht, dass die da das Ende der Welt gesehen haben, sondern für die war der Kalender zu Ende und dann muss es irgendwo noch einen anderen Kalender geben, Punkt. Ne? Also ist ja nicht, weil jetzt irgendwie jemand mein Kalendernotizbuch fürs Jahr 2021 irgendwann findet, in 5000 Jahren denken die ja nicht, da hat dann die Welt geändert. Also ne, das sind dann manchmal so Sachen, die dann so mutwillig einseitig da rein interpretiert werden wollen. Das ist dann so die Gefahr, wenn man Geschichte mit dem Wissen oder mit den Motivationen von heute betrachtet.
Oder Geschichte mit dem Achtelwissen, das wir haben, betrachtet.
Ja, aber ich sag mal, das Achtelwissen hält uns schon von einem Haufen Scheiße fern. Ne, da gibt es Leute, die es mit noch weniger Wissen machen und zu noch schlimmeren Schlüssen kommen als wir.
Ich muss aber sagen, dass ich diese Vorstellung von am Lagerfeuer mit dir auf Gotland zu sitzen vor 1700 Jahren, stelle ich mir auch sehr angenehm vor, möchte ich jetzt an der Stelle mal sagen.
Also, ja, du, ich möchte kein Wasser in deinen Wein gießen, aber wäre ich da noch mit am Leben gewesen in meinem heutigen Alter?
Ich glaube, ich wäre auch einfach verstorben, weil wegen dieser ganzen Augengeschichte. Also es wäre nicht passiert.
Ja, okay. Ja, klar. Aber das ist auch so ein, so diese Lebenserwartung im Mittelalter ist auch so ein bisschen, wenn man immer da vom Durchschnittsalter redet, es gab halt eine hohe Sterblichkeit unter Kindern, ne? Aber wenn man einmal so unter dieser Schwelle drunter war, sind die Leute schon relativ alt geworden dann.
Eben, ne? Eben, das ist auch so ein populärer Irrtum. Das hat man, glaube ich, sogar schon mal im Podcast, das Thema.
Kann sein. Also das hatte
ich mal. Wir können ja mal, wollen wir jetzt vielleicht einfach mal kurz live festlegen, dass wir mal eine Folge zu populären Irrtümern machen. Das fände ich nämlich ganz spannend.
Oh, da können wir nämlich also so richtig Besserwisser sein. Da hast du natürlich völlig auf meine Besserwisser-Ader gepickt gerade. Da bin ich sowas von dabei. Wollen wir mal die dümmsten populären Irrtümer irgendwie zusammentragen?
Ja.
Und dann uns gegenseitig mal abtesten, wer da was irgendwie weiß. Also hoffentlich bestellen wir jetzt bei Amazon beide das gleiche populäre Irrtümerbuch.
Du meinst, dass wir uns tatsächlich einmal auf eine Folge vorbereiten?
Das klang jetzt für mich fast so, ne? Wahrscheinlich sind wir danach, quatschen mal einen Irrtum und landen dann wieder bei den Dinosauriern. Ja, das wäre doch mal was.
Das ist gut. Dann machen wir das nächstes Mal.
Ja, vorgestern habe ich erst wieder jemanden erklären müssen, dass Platzangst keine Klaustrophobie ist, zum Beispiel, solche Dinger, ne?
Nee, das ist die Angst davor zu platzen, das ist klar.
Genau, ja. um Weihnachten ganz, ganz weit verbreitet, da grassiert das.
Ich kenne in meinem engeren Freundeskreis jemanden, der tatsächlich aufgrund von Weihnachtsessen im Krankenhaus gelandet ist, wegen zu viel.
Echt?
Ja, ohne Scheiß. Also das geht. Also meine lieben Damen und Herren dort draußen, wir hatten ja gerade jetzt schon wieder in der Weihnachtsbäckerei. Weihnachten ist nicht fern, vor allen Dingen in einem Jahr, in dem nichts passieren wird, wie 2021. Es ist eine reale Gefahr, unterschätzt das nicht.
Sich quasi wirklich tot zu fressen.
Es geht, ja. Ja, da gibt es auch so einen Film, Das große Fressen.
Ja.
Wo sich in der Toskana so eine Handvoll Leute zusammenrotten in einer Villa, um sich tot zu fressen.
Ja, mir fällt da immer dieser Udo Jürgens-Song ein, aber bitte mit Sahne. Da gab es ja auch mal so ein Statement zu dem Song irgendwie. Also der hat ja wirklich sehr, sehr politische Lieder eigentlich gehabt. Also ich war kurz vor seinem Tod mal bei einem Udo Jürgens-Konzert, weil ein Kumpel von mir, da war da Tourmanager oder Accountant auf der Tour, auf jeden Fall da irgendeine höhere Funktion da gehabt und hat mich da reingelotst. Und war natürlich erst so ein bisschen, naja, aber gut, ne, was nichts kostet. Geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Und ich war total begeistert von diesem Konzert. Also Udo Jürgens, der hat da mehr politische Ansagen gemacht, als ich auf einem letzten Hardcore-Konzert irgendwie gesehen hatte. Und auch, ja, viele politische Lieder, die ich auch so gar nicht kannte. Und wie gesagt, die Ansagen und die Attitüde, das war super cool. Und aber bitte mit Sahne. Es bringt ja auch diesen Widerspruch, ne, dass man hier sterben kann, weil man sich theoretisch totfressen kann. Und auf der anderen Seite der Welt sterben Leute, weil sie nichts zu essen haben. Ne?
Also wir hatten das schon in einem Stream letztens, wo es um die Auswirkung von Trading auf Nahrungsmittel und die daraus resultierenden Entwicklung auf dem Rest der Welt, sage ich mal, ging. Also Wings of a Butterfly mäßig, dass der arabische Frühling sozusagen durch die Erhöhung der Getreidepreise entstanden ist, mehr oder minder. Und da ist dann auch mal in einer Episode dieser Dokumentation, war glaube ich von Arte, ganz tolles Werk, sage ich jetzt mal, sollte man sich unbedingt anschauen, auch wenn es vielleicht ein bisschen monokausal ist, weil es sich wirklich auf den Stockmarket bezieht, aber gut, ich sag mal, das reicht glaube ich schon, um zu verstehen, was abgeht. Jedenfalls, wenn dir bewusst wird, dass du mehr als die Hälfte im ich weiß nicht, wo das war, Somalia, wenn du da die Hälfte dessen, was du verdienst, für Essen ausgeben musst, ja, sei mal dahingestellt, ob das viel oder wenig ist, was du verdienst, aber das Verhältnis davon, was Nahrung kostet, ja, und in Deutschland, ich weiß nicht, wie viel gibst du für Nahrung aus, 10%, wenn überhaupt?
Also ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es war in Deutschland war diese Quote, glaube ich, auch weltweit mit am geringsten, ne? Weil die Lebensmittelpreise ja sehr, sehr niedrig sind. Ja,
das schon alleine zeigt doch, wie absurd, gefährlich und furchtbar die Situation in anderen Teilen der Welt ist. So, wenn du die Hälfte dessen, was du an Geld verdienst, schon allein dafür ausgeben musst, dass du nicht verhungerst. Ja? Also das Existenzielle erstmal befriedigen musst, wo du hier so unter ferner Liefen das sozusagen wahrnimmst.
Ja, also mir schnurrt
es halt immer. Und wir dann, ja. Und das ganz kurz noch an der Stelle, und dann Lidl die Erhöhung des Fleischpreises aufgeben muss, weil nur 16% der Leute sagen, oh ja, wir zahlen gerne mehr als 1,50 für 300 Gramm
Schwein. Ja, na, das sind ja immer die schönsten Beispiele für sozial erwünschtes Antworten, ne? Also wenn du nach Umfragen gehst oder so, da essen ja alle nur einmal die Woche Fleisch und nur vom Biometzger um die Ecke. Vom handgestreichelten Schwein, ne, so ungefähr. Da frage ich mich, wer die ganze Scheiße im Kaufland immer kauft, die da in der Aastheke irgendwo
vor also sich hin gammelt. Also ich kauf's, ne? Definitiv nicht. Schon allein, wenn du das siehst, den Preis dazu siehst, da dreht sich einem doch schon der Magen um eigentlich.
Ja.
Also ich finde diese Aastheke, also ich finde das mit der Aastheke schon gar nicht so schlecht. So als Begriff, das kann ich als Nicht-Veganer auch unterstützen.
Ja, ja, ne, das ist ja auch, also wie gesagt, das ist ja für die Veränderung, die ich ideologisch anstrebe, ist das ja auch wichtig, dass sich Fleischesser sowas bewusst sind. Ne? Es ist natürlich illusorisch, die komplette Welt zu veganisieren, auch wenn es das Paradies wäre natürlich. Aber
Alter, dass ein die Leute, Paradies dass die Leute ohne Käse einfach, kann nicht existieren, Alter. Das,
was da, sagst
da
du?
Muss ich dir einfach widersprechen. Ein Paradies ohne Käse existiert nicht.
Ja, gut. Also Käse ist schon ein wahnsinnig gutes Lebensmittel, das stimmt schon. Aber auch in verschiedenen Qualitätsstufen natürlich. Das ist ähnlich wie beim Fleisch.
Ich habe jetzt einen neuen Lieblingsweichkäse, falls ihr als Zuhörer Interesse dran habt, herauszufinden, was mein neuer Lieblingsweichkäse ist, könnt ihr mir gerne schreiben. Kann ich euch dann unter der Hand erzählen. Ich muss aber nochmal googeln, wie er ausgesprochen wird.
Also Milchprodukte-Werbung in einem Podcast mit mir zusammen, ey, wann hat es das schon mal gegeben? Nee, aber wenn es so um diese Welternährungskrisen geht und so, da habe ich auch viel von Jean Ziegler gelesen. Weiß nicht, ob du den kennst. Da war, glaube ich, mal UN-Berichterstatter für das Recht auf Nahrung und so. Und der hat wirklich schon viel gesehen in der Welt. Und ist ein alter Revolutionär. Da war, glaube ich, noch ein Dudes-Freund von Che Guevara und so. Und ein Schweizer ist das. Die Bücher, das kann ich nur empfehlen, da muss man sich wirklich mal durchlesen. Also wenn man sich mal richtig scheiße fühlen will als Nordwesteuropäer, das ist, also ja, im Prinzip... Wenn du so ein Buch von dem gelesen hast, dann kannst du sagen, okay, das ist Mord, was die westliche Welt da betreibt, in Afrika und in anderen Hungergebieten der Welt, weil es einfach bewusstes Verhungern lassen ist. Ne? Und wenn da von der Existenz von Menschen, da wird einem so bewusst, wie da geschrieben wird, ne? Da geht es gar nicht so, wie wir gerade geredet haben, um bestimmte Einkommenssummen, um Geld oder so, sondern da wird das Überleben von Menschen wirklich nur mit täglicher Kalorienzufuhr definiert. Mhm. Ne?
Ja.
Da steht, die brauchen so und so viel Kalorien und so und so viel Kalorien erreichen sie. Da geht es noch nicht mal drum, ob die einen Dollar am Tag verdienen oder sowas. Ne?
Davon sind die schon so weit entfernt. Genau darauf runtergebracht. Das bedeutet das ja, wenn ich sage, man braucht im Durchschnitt dann 50 oder 60% des Durchschnittslohns, um dann sozusagen sich zu ernähren. Das ist dann natürlich umgerechnet auf die Kalorienzahlen. Das steckt ja dann...
Ja, ja, klar, aber da gibt es natürlich auch Gebiete und Situationen, wo gar kein Einkommen ist oder sowas. Ne?
Wo es nur darum geht,
wie viel Kalorien kannst du der einzelnen Person mit Hilfsmaßnahmen irgendwie zuführen. Und da beschreibt dann auch so die Situation, ne? Keine Ahnung, wenn er da bestimmte Gebiete besucht hat oder so, mit wie viel Hoffnung und welchen Problemen ihm da die Leute begegnet sind und so. Ne? Und er weiß, dass er einfach nur ein beschissener UN-Bürokrat ist, der da gar nichts dran ändern kann. Können wird an der Scheiße, die da passiert, weil da irgendwelche, weil da Mächte am Spiel sind, auf die UNO überhaupt keinen Einfluss hat. Ne? Also ist schon sehr, sehr, sehr bedrückend. Mit diesem positiven Vibe können wir eigentlich auch den Podcast heute beenden.
finde ich sehr gut, Mike, finde ich sehr gut. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und beim nächsten Mal gibt es populäre Irrtümer.
Na, ich bin gespannt, hoffentlich haben wir nicht zu viel versprochen.
Nö, ach.
Aber die Leute können uns doch bis dahin noch ein paar populäre Irrtümer mailen. Vielleicht haben sie auch selber mal einen populären Irrtum aufgesessen, wie ich zum Beispiel, dem jahrelang nicht bewusst war, dass SpongeBob unter Wasser spielt.
Hä?
Irgendwann saß ich mal früh um 4 auf der Couch, als ich von einem Konzert heimkam, guck SpongeBob und das war für mich auf einmal völlig einleuchtend, dass das die ganze Zeit unter Wasser spielt. Das war mir Jahre vorher nicht bewusst.
Hast du passiv hast du passiv Gras konsumiert?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das war so, das war einer der einsamsten Momente meines Lebens.
Also jetzt habe ich auch so ein ganz anderes Bild auf dich, mein Lieber.
Ja, manchmal habe ich mir nie Gedanken drum gemacht, dass das...
Also du weißt schon, dass bei immer wenn die Folge beginnt, man, also sehr oft, wenn die Folgen beginnt, man dieses Blubbern von einer Kamera, die unter Wasser gedrückt wird,
sieht. Ja, die singen dann auch, das ist mir dann hinterher auch alles aufgefallen, ja, mit einer Ananas tief unter Meer und bla bla bla, ne?
Ja,
hat ja da auch alles gesungen, aber war mir im Ernst. Manchmal sind so Shortcuts und Einsichten im Leben, an denen ich völlig vorbei vegetiere.
Tja, ich meine, das ist auch irgendwo ein Zeichen davon, dass man sich's leisten kann. So ein bisschen da gibt's doch einen Begriff dafür. Der fällt mir jetzt nicht ein. Und das ist sehr traurig, weil das jetzt quasi der Abschluss des Podcasts ist.
Das ist vielleicht so eine Art Kompensationskompetenz oder so. Naja, auf jeden Fall, stell dir mal vor, was aus mir hätte werden können, wäre mir das mit SpongeBob eher aufgefallen.
Oder würdest du einfach noch Käse essen? Das ist wichtig für alles. Also für mich ist das auf jeden Fall ein Motivationsschub jeden Tag, zu wissen, wenn ich aufstehe, kann ich ein Stück von meinem Lieblingsweichkäse essen. Ja.
Ja, na, ich schicke dir nachher mal ein paar YouTube-Links rüber über die Milchwirtschaft.
Mike, es geht mir, glaube ich, wie den meisten Leuten da draußen, dass mir das durchaus alles bewusst ist.
Wie gesagt, ich will dich ja nicht, das ist nicht in der Absicht, dich davon abzubringen oder so, nur meine Motivation. Nö,
du, jeder Mensch, der hier in der westlichen Gesellschaft existiert, ist Doppelmoralist und deswegen...
Ich kann halt Käse deshalb nicht geil finden, ne? Es ist einfach so. Genauso, ja, weiß nicht, genauso wie wahrscheinlich Marilyn Manson-Alben jetzt nicht mal so gut sind für mich.
Also es sieht alles sehr, sehr düster aus, was jeden Tag so Neues rauskommt, ne?
Tja, naja, wir bleiben dran.
Ja, gut, dass wir dieses Thema nicht vergessen.
Und wie gesagt, eure populären Irrtümer einfach an zartwiegruppstahl@gmx.de.
Ja, oder auf Instagram. Ja, oder auf Instagram.
Oder auf Instagram, da liest dann der Alex.
Genau. Oder auch nicht.
Cool.
Gut, bis dann. Tschüssi.
Hau rein, mein guter. Tschüss.